Hallo und herzlich willkommen zu unserer 31. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner. Tja, und beim letzten Podcast hatten wir angekündigt, uns mit verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen zu befassen und dafür auch Expertinnen und Experten einzuladen, die dann jeweils für so einen bestimmten psychotherapeutischen Ansatz stehen. Das haben wir nun heute gemacht mit einem sehr interessanten Gast bei uns im Podcast.
Aber vielleicht vorher noch eine kurze Info in eigener Sache. Ja, wir hatten auch in der letzten Folge, so das war ja so die Intro-Folge in das Thema Psychotherapieverfahren, aufgerufen, dass sich Kolleginnen und Kollegen melden sollten, die vielleicht für einen bestimmten Psychotherapieansatz vertreten oder stehen und diesen in unserem Podcast vorstellen können. Und das war total super. Also hier haben sich nämlich erfreulich viele Menschen gemeldet. Also wir hatten eine gute Resonanz. Aber, also dann machen wir jetzt auch nach und nach einen Podcast zu. Gesucht wird aber nach wie vor noch eine Kollegin oder ein Kollege mit tiefen psychologischer Orientierung. Also wenn jemand unter den Zuhörerinnen ist, gerne bei uns melden. Ja, und dann beginnen wir jetzt unsere Psychotherapie-Reihe mit Andreas Knuff. Andreas Knuff ist Psychotherapeut aus Konstanz am Bodensee und ist auch weit darüber hinaus bekannt, da er schon eine ganze Reihe von interessanten Büchern zu psychotherapeutischen Themen geschrieben hat und auch eine psychotherapeutische Fortbildungsakademie betreibt. Andreas Knuff wird sicher gleich noch ein bisschen mehr von sich selbst erzählen und auch dazu noch was berichten. Und wir haben uns auch schon mal vor vielen Jahren, war ich mal Teilnehmer in einem deiner Seminare auf irgendeinem Ergotherapie-Kongress. Von daher, ja, sehr schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe das in guter Erinnerung und ich habe auch einige Bücher von dir tatsächlich und schätze die sehr.
Wir haben sogar für die heutige Sitzung dein neuestes Buch Nichts wie Fühlen uns beschafft und haben schon
Fühlen, genau.
Das führt so ein bisschen zu dem Thema, worum es heute gehen soll, zu welchem Thema wir also den Andreas Knuff eingeladen haben. Andreas Knuff stammt ursprünglich aus der Verhaltenstherapie und in der letzten Folge hatten wir beschrieben, wie sich die Verhaltenstherapie in mehreren Wellen weiterentwickelt hat. Die derzeitige dritte Welle, wir haben also die dritte Welle in der Verhaltenstherapie aktuell, steht für eine, unter anderem auch für eine verstärkte Thematisierung von Gefühlen. Ein Thema, was zuvor eher vielleicht ein bisschen stiefmütterlich in den vorherigen Wellen und auch bei manchen anderen Psychotherapieansätzen etwas stiefmütterlich
behandelt wird. Beim Pavlovschen Hund hat sich niemand für dessen Gefühle interessiert.
Das wiederum mit den Gefühlen ist genau das Thema von Andreas Knuff. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um? Inwiefern kann ein problematischer Umgang mit den eigenen Gefühlen zu psychischen oder auch körperlichen Störungen führen? Und wie kann der Umgang mit Gefühlen in der Therapie bearbeitet werden? So, also darum soll es in der heutigen Folge gehen. Hallo Andreas.
Hallo Andreas.
Ja. Hallo, hallo.
Ja, vielleicht erzählst du noch ein bisschen über deine eigenen Aktivitäten und ja, ich sage mal so vor allen Dingen, wie du zu den Gefühlen gekommen bist. Das ist ja auch ein interessantes Thema, zu dem Umgang mit den Gefühlen und ja, was das für eine Bedeutung für dich und deine Arbeit hat.
Also, ich habe lange die Gefühle nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, okay, muss ich sagen, weil ich nämlich... ich habe studiert bis 1994. Das war Hochphase der kognitiven Verhaltenstherapie. Okay. Ja, und dann habe ich eine Verhaltenstherapie-Ausbildung gemacht und das blieb Hochphase der kognitiven Verhaltenstherapie. und die Idee, da war ja so ein bisschen, ich sage das jetzt so ein bisschen überspitzt und so ein bisschen böse, aber war ja eigentlich, man braucht nur die Gedanken verändern und kriegt darüber die Gefühle in den Griff, sozusagen. Mhm. Ja, so.
Das war übrigens ein Motto damals in der Kognitiv. Ich glaube, du schreibst auch ein Buch, Mind over Mood. Das ist sozusagen...
Gedankenverändern. Ja, genau. Und heute wird man es natürlich genau umgekehrt sagen, weil die ganze neurowissenschaftliche Forschung gezeigt hat, dass es halt so nicht stimmt, ne? Ja, und bei mir hat sich dann aber was verändert, vor allen Dingen, weil ich so durch die Alltagsarbeit gemerkt habe, dass das nicht funktioniert. Oder nur sehr begrenzt.
Ja.
Nur sehr begrenzt funktioniert, ne? So. Und dann habe ich mich so weiter umgesehen und bin bei körpertherapeutischen Methoden gelandet. Und sobald man den Körper einbezieht, hat man auch die Gefühle. Ja, je leichter, wenn ich einen guten Zugang zu den, zum Körper habe, bin ich automatisch näher an meinen Gefühlen dran. Und wenn ich näher an meine Gefühle rankommen will, dann ist immer gut zu gucken, dass ich einen besseren Zugang zu meinem Körper kriege, ne? So ist so ein bisschen so mein Weg gewesen mit sehr, sehr viel Selbsterfahrung, mit sehr viel Selbsterfahrung und auch für mich auch als Mann meine Gefühle selber auch entdecken lernen. Ja, weil das ist jetzt ja für uns Männer nicht unbedingt automatisch so selbstverständlich, dass wir einen guten Zugang zu unseren Gefühlen haben. Ja, und ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo meine Mutter ins Schlafzimmer gegangen ist, wenn sie geweint hat, weil sie sich uns Kindern nicht mit dem Schmerz zeigen wollte. Ne? Das ist ja jetzt das ist jetzt nicht ungewöhnlich gewesen in den 60er, 70er, beginnenden 80er Jahren, ne, so. Und ja, so bin ich dann mehr und mehr zu den Gefühlen gekommen und ich habe Zeit meiner Berufstätigkeit eigentlich im Sozialpsychiatrie-Bereich gearbeitet. Habe lange in der Klinik gearbeitet, in der Tagesstätte, habe mich viel mit Empowerment-Förderung, Unterstützung von Selbsthilfegruppen und all solchen Sachen beschäftigt. Und die Psychiatrie hat es ja besonders schwer mit den Gefühlen.
Erstaunlicherweise, ne?
Ja, weil ne, da sind natürlich besonders heftige Gefühle, ist ja klar. Also ne, ja. Akute psychotische Krise, ja, das ist Todesangst, die du da hast in der akuten paranoiden Schizophrenie, ja, oder Traumaklienten, absolute Panik oder heftigste Schamgefühle oder ich arbeite viel mit Borderline-Klienten, ja, dieser Selbsthass, ne, dieses Selbstvernichtende, ne, so. Da sind heftige Gefühle, mit denen wir im Sozialpsychiatriebereich konfrontiert sind. Und dann versucht meiner Meinung nach die Psychiatrie, diese Gefühle schnell zu deckeln. Das machen wir medikamentös oder durch andere Strategien, indem wir gar nicht versuchen, so viel über die Gefühle zu reden und so.
Ja. Ich glaube, Akutstation, da versucht man einfach nur, die Gefühle loszuwerden, die Krise loszuwerden. Man führt vielleicht so einzelne beruhigende Gespräche, man macht medikamentöse Therapie, man versucht so einen Rhythmus irgendwie reinzubringen. Aber klar, in der Regel geht's gut, es fängt so langsam an. Vor 10 Jahren in Düsseldorf, wo wir beide gearbeitet haben, hat man auch dann angefangen, Psychologen auf den Akutstationen bewusst einzusetzen, die dann auch
Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen.
Ja. Genau, ja. Psychotherapeuten, die da auch Gespräche geführt haben. Also scheint vielleicht auch so eine Entwicklung zu sein, dass man vielleicht nach und nach gerade in der Akutpsychiatrie vielleicht sich auch dem Thema zuwendet. Wobei ich war noch nie dabei bei so einem psychotherapeutischen Gespräch.
Aber wie auf Station war es ja so, da war es eher kognitiv, verhaltenstherapeutisch orientiert, so wie Andreas das beschrieben hat. Ja. Und ich habe auch einfach so noch gelernt, und man kann sich nicht vornehmen, du hast es schon beantwortet, man kann sich ja nicht vornehmen, ich fühle mich heute gut oder ich fühle mich heute schlecht. Mhm. Und das macht dieser Gedanke ja so logisch zu sagen, vielleicht muss ich dann irgendwie meine Gedanken oder meine Wertvorstellungen oder meine Ansprüche ändern und dann fühle ich mich vielleicht auch besser. Aber deswegen fand ich es gut, dass du es am Anfang schon direkt gesagt hast, dass man zum Beispiel über den Körper auch einen Zugang zu den Gefühlen bekommt. Das ist nochmal, das ist ein guter Hinweis gewesen, weil eigentlich klingt dieses Dreieck der kognitiven Verhaltenstherapie ja erstmal sehr logisch. Ne? Aber dass man natürlich auch noch, da würden wir, haben wir nicht drüber gesprochen in der Akutstation, dass dann, klar gab es auch körperorientierte Verfahren, das war aber dann höchstens Bewegungstherapie. Mhm. Ja,
aber ich glaube, es gibt auch andere Verfahren, auch außerhalb der Körpertherapie, wo man sich diesen Gefühlen zuwendet, unabhängig von der, nochmal anders als in der kognitiven Verhaltenstherapie. Aber da kann vielleicht der Andreas so ein Beispiel vielleicht dazu machen, weil letztlich es gibt ja Gefühle, die treten dann immer wieder. Man kommt immer wieder in so Fallen, wo so ganz, ganz schreckliche negative Gefühle auftreten. Mhm. Und da hilft es dann vielleicht gar nicht, einen schönen Tagesablauf sich zu machen oder an was Schönes zu denken. Man kommt immer wieder rein. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, wo Vertreter wie Andreas Knuff dann sagen, wir müssen da vielleicht anders rangehen.
Also die müssen erstmal nicht weg, sondern die müssen erstmal erkannt werden. Also du hast ja schon am Anfang gesagt, ist ja hier so eine Männerrunde, schon mal so eine Take-Home-Message. Achtung, männliche Zuhörer, auch Männer haben Gefühle. Und das ist jetzt schon mal was man mitnehmen kann. Und die sind wichtig. Also das, die muss man sich erschließen. Und ähnlich ist es an der psychiatrischen Behandlung. Die Gefühle sind wichtig, die muss man beachten und vielleicht nicht einfach nur ja deckeln oder ignorieren.
Ja, was macht man mit dem? Das ist die spannende Frage. Nicht deckeln, nicht ignorieren, aber einfach nur beachten. Davon geht's ja nicht besser.
Nee. Also da muss man jetzt sehr genau hingucken. Ne? Wenn man jetzt mal guckt, wie hat sich denn der Psychiatriebereich mit Gefühlen beschäftigt, dann landet man natürlich als erstes bei der DBT. Also dialektisch-behaviorale Therapie, Spezialbehandlungsmethode für Borderline-Betroffene, ne? Weil bei Borderline-Betroffenen, da war von Anfang an klar, man kommt um die Gefühle nicht drum rum.
Ja.
Also da ist es, da schreit es nun mal so zum Himmel, dass man nicht mehr sagen kann, okay, das machen wir, das gehen wir jetzt kognitiv an oder so. So, und dann kam die DBT und die DBT hat verschiedene Elemente. Die hat schon Elemente drin, wo es eigentlich darum geht, Gefühle wahrnehmen zu lernen. Ne, so gibt's so Einheiten, da beschäftigt man sich mit den unterschiedlichen Emotionen. Und die DBT hat aber auch Elemente drin, die Skills, vor allen Dingen die Notfallskills, wo es doch recht viel um Regulation der Gefühle geht. Und ich würde so sagen, mein Eindruck ist, lange hatten sich gerade diese Notfallskills sehr durchgesetzt, ne, weil man darüber nämlich wieder die Kontrolle hatte oder versuchte zurückzugewinnen. Und die anderen Elemente, wo es auch eher um ein Zulassen von Gefühlen einen Raum geben, ein bisschen genauer hinspüren, ein Gefühl da sein lassen in seiner Eigenzeitlichkeit, weil das ist ja nicht einfach, aha, ich bin traurig, so jetzt weiter was Lustiges, nee, sondern die Traurigkeit, die ist da und die braucht einen Raum und das dauert eine gewisse Zeit und sie ebbt dann aber auch irgendwann mal wieder ab, wenn sie den hinreichenden Raum bekommen hat, ne? Aber dass man sowas auch mehr macht und das war halt, würde ich sagen, lange nicht so und jetzt in den letzten Jahren hat sich einiges verändert. Das ist jetzt nicht großflächig, aber wenn man sich das anguckt, es gibt jetzt Konzepte, es gibt Gruppenkonzepte zur Arbeit mit Gefühlen, im ganzen Achtsamkeitsansatz, weil du gesagt hast, dritte Welle der Verhaltenstherapie im ganzen Achtsamkeitsansatz ist natürlich, da geht's ja um das achtsame Wahrnehmen von dem, was ist. Und da ist man natürlich auch bei den Gefühlen, wenn man das wirklich ernst nimmt. Ja, aber auch Teile der Achtsamkeitsbewegung sind doch auch eine recht kognitive Angelegenheit geblieben, würde ich sagen. Aber jedenfalls ist es darüber auch die Wahrnehmung der Gefühle ein bisschen mehr in den Fokus gekommen. Und in der Psychotherapie ist es ein Boomthema. Ja, also ein absolutes Boomthema, absolutes Forschungsthema gerade, ja, über die ganze neurowissenschaftliche Forschung, über die Forschung zum Thema Trauma, Therapiemethoden wie die Schematherapie beispielsweise, ne, wo Gefühle einen größeren Raum kriegen, emotionsfokussierte Therapie, also eigene Therapiemethode, die speziell die Gefühle in den Fokus nimmt, ne? Also da ist wirklich viel entstanden. ACT als eine der auch dieser neueren Therapiemethoden mit Achtsamkeitselementen wenden sich auch mehr den Gefühlen zu oder CBESP, eine Methode zur Behandlung von chronischen Depressionen, kriegen Gefühle auch eine größere Bedeutung. Also da ist wirklich was sehr Grundlegendes im Gange. Gerade, wo wir den Anfang erleben, die Psychiatrie ist da auch immer ein bisschen hinterher. Wenn man in eine psychosomatische Klinik guckt, da ist es meistens noch mal ein bisschen anders, aber die Psychiatrie ist da hinterher, aber die Psychiatrie kommt auch hinterher. Und das ist, glaube ich, sehr wünschenswert. Ne? Weil ich meine, im Kern geht es um die Gefühle. Deshalb beschäftige ich mich damit, weil ich habe über 20 Jahre Therapie gemacht und ich würde sagen, im Kern geht es um die Gefühle. Es macht niemand einen Suizidversuch wegen irgendwelchen Gedanken oder so. Nein, weil da unerträgliche Gefühle sind, die ich nicht mehr aushalte. Eine abgrundtiefe Verzweiflung, ne, heftigste Schamgefühle, ne, die mich dann womöglich zu den Suizidgedanken bringen. Ne? Und deshalb glaube ich, dass das ein Segen ist, dass die Gefühle jetzt endlich mehr in den Fokus geraten.
Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht bei allen Psychotherapieverfahren so. Ne? Du hast jetzt so ein paar genannt. Ich glaube, es sind die bei ACT, bei DBT natürlich ist es der Fall, bei der Schematherapie, bei Siebes. Das sind alles übrigens Verfahren, die wir demnächst auch vorstellen werden, wo sich Leute gemeldet haben, die dazu was sagen werden. Aber es gibt nach wie vor auch, nehme ich an, die alte kognitive Verhaltenstherapie oder auch sogar die erste Welle gibt es ja auch zum Teil.
Es hat natürlich was damit zu tun, was die Leute gelernt haben in ihren Ausbildungen. Ne? Mhm. Also wenn du klassische kognitive Verhaltenstherapie gelernt hast, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du merkst, oh, da verändert sich was in der Therapielandschaft. Mhm. Ne? Und jetzt kannst du mitgehen oder du kannst beim Alten bleiben. Wenn du beim Alten bleibst, dann wirst du irgendwelche Begründungen finden, warum das angeblich doch gut ist, entgegen vielen Forschungsbefunden. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel zu den jüngeren Leuten guckt, auch zu den Ausbildungskandidaten und so, da ist der Trend eindeutig, würde ich sagen. Also ich habe neulich mit einer Ausbilderin gesprochen aus einem Therapieinstitut und die sagte, die Ausbildungskandidaten heute, die wollen nur noch dritte Welle der Verhaltenstherapie. Mhm. Also wir müssen die nötigen, sich auch noch mit operanter Konditionierung zu beschäftigen, weil das Prinzip gibt's ja weiterhin. Das ist ja nicht so, ist ja nicht ein Unfug, ne? Ja, aber der Sog zu diesen Methoden, die wir da jetzt gerade so besprechen, der ist groß. Ich bin nicht so fit im analytischen Bereich, aber auch da würde ich sagen, dass die Methoden eine vermehrte Hinwendung zu den Gefühlen beinhalten, nicht nur ein sehr kognitives Sprechen über die Gefühle, sondern auch den mehr Raum geben. Wenn man zum Beispiel die mentalisierungsbasierten Therapiemethoden, Ansätze aus der analytischen Tradition, da geht's viel um Gefühle auch. Und auch um Gefühle kommunizieren natürlich, aber auch Gefühle da sein lassen, Gefühle mittragen von therapeutischer Seite.
Wie würdest du denn sagen, wenn man Gefühle in der Therapie thematisiert, wie wäre sozusagen das Grundprinzip? Weil wenn man jetzt unsere Hörer, wenn die jetzt uns zuhören, würden sie vielleicht sagen, ja, okay, die Gefühle müssen ihren Raum haben, aber okay, dann haben die ihren Raum und dann tauchen die in der Therapie auf und dadurch, dass sie ihren Raum haben oder dass ich vielleicht da hinspüre und das Gefühl auftaucht, ist das die Therapie oder gibt es da noch weitergehende Prinzipien, wie man daran arbeiten kann, an den Gefühlen?
Ja, es gibt natürlich sehr viele weitergehende Prinzipien. Das hängt ja davon ab, was für Gefühle das sind. Also ist es ein Gefühl, was zum Beispiel in einer gegenwärtigen Situation stimmig ist, also zum Beispiel ein Trauergefühl in einer Verlustsituation, ne? Da die Gefühle, die in der gegenwärtigen Situation stimmig sind, denen muss Raum gegeben werden. Und da gilt, wenn das Gefühl einen hinlänglichen Raum kriegt, dann ebbt es natürlicherweise nach einer gewissen Zeit auch wieder ab. Das ist diese typische Gefühlswelle, von der da immer gesprochen wird, ne? Also wie ein Trauerprozess. Wenn ich mich der Trauer öffne und die Trauer nicht durch bestimmte Prozesse verstärke oder so, dann wird es so sein, dass nach einigen Wochen, Monaten die Trauer weniger wird. So, das sind zum Beispiel Gefühle, die in der gegenwärtigen Situation stimmig sind. Aber die meisten Gefühle, die wir haben und die uns belasten, sind Gefühle, die sind in der gegenwärtigen Situation nicht stimmig und die passen da nicht hin, weil das sind biografische Gefühle. Okay. Die haben einen biografischen Kontext. Ich sage immer Zeitreisegefühle. Also den Begriff hat eine Klientin mal geprägt, die das Gefühl hat, eine Zeitreise angetreten. Ne? Also da ist das Einsamkeitsgefühl aus der Kindheit, weil meine Eltern irgendwie nicht genug Zeit für mich hatten oder was auch immer. So, und dieses Gefühl holt mich jetzt später im Erwachsenenalter wieder ein. Und da kann ich nicht einfach sagen, Gefühl da sein lassen und fühlen, weil das kannst du 30 Jahre machen. Da passiert überhaupt nichts.
Das ebbt nicht ab. Ne? Genau.
Nein, es ebbt nicht ab. Genau, ja. Nee, es ebbt nicht ab, ne, weil nämlich das Prinzip gilt, dass die Veränderung des Gefühls immer nur in der Zeit möglich ist, in der das Gefühl seinen Ursprung genommen hat.
Okay, hört sich aber nach einer schlechten Nachricht an.
Ja, das ist, glaube ich, was Zentrales. Es ging ja eben gerade, sagt es den letzten Satz nochmal, weil das Gefühl, was hast du?
Das kann weil man das
in Gefühl, der Zeit, in der Zeit
nur in der Zeit verändert werden kann, in der es auch seinen Ursprung genommen hat. Nochmal das Trauergefühl, als gegenwärtiges Gefühl, das muss in der gegenwärtigen Situation angeguckt werden, weil es ja in der gegenwärtigen Situation stimmig entstanden ist. Mhm. Das Verlassenheitsgefühl, was ich vielleicht als 5-jähriges Kind entwickelt habe, nach der Scheidungssituation beispielsweise, und was mich jetzt einholt, wenn mein Partner mal ein Wochenende alleine sein will und keine Zeit für mich hat. Das kann in der gegenwärtigen Situation nicht verändert werden, sondern muss in der vergangenen Situation verändert werden. So, jetzt können wir aber ja die Zeit nicht zurückdrehen.
Genau, das meinte ich hier mit der schlechten Nachricht. Ne? Also
das funktioniert nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können imaginativ die Zeit zurückdrehen.
Okay.
Ja, also wir können imaginativ in die damalige Zeit zurückkehren.
Ja. Was ist dann Gegenstand der Therapie? Ja. Solche Zeitreisen umgekehrt.
Ein imaginatives Verfahren dann.
Ja, genau. Ja. Okay. Ja, also sehr bekannt geworden ist ja die Arbeit mit dem inneren Kind.
Mhm. Ja.
Stefanie Stahl. In
der Schematherapie, glaube ich, kommt es vor.
Oder? In der Schematherapie ist das auch drin. Auch dieses Limited Reparenting, diese begrenzte Nachbeälterung, die Kindermodi in der Schematherapie, ne? Ja, das wäre so ein imaginatives Verfahren. Also ich gehe in die Zeit zurück, wo das seinen Ursprung genommen hat. Dann ist da die Trennungssituation im 5. Lebensjahr beispielsweise. Und dann würde es darum gehen, in dieser Situation etwas zu verändern. Das kleine Kind zum Beispiel, was sich verlassen, was sich da einsam gefühlt hat, weil die Eltern auseinandergegangen sind. Das hat vielleicht für die Verarbeitung dieses Schmerzes und dieser Verzweiflung keinen Raum gekriegt, ne? Mhm. Weil es sich vielleicht isoliert hat, vielleicht zurückgezogen hat oder so, ne? Wäre eine stimmige, könnte passiert sein, ne? So. Mhm. Und dann würde in der Therapie, könnte man sich diese damalige Situation angucken, könnte dem Kind von damals eine hilfreiche Person zur Seite stellen. Das kann der Therapeut sein, das kann eine imaginative, heilsame Person sein, das kann ein liebevoller Anteil von einem selber sein, das, was in der Schematherapie liebevoller Erwachsener heißt. Ja. Und da findet dann die Veränderung statt. Das sind so Kernprinzipien. Wenn man diese Kernprinzipien mal durchschaut hat, dann ist schon sehr viel gewonnen. Und meine Erfahrung ist, dass oft diese Kernprinzipien gar nicht gut durchschaut werden. Mhm. Und dann wird irgendwas gemacht mit den Gefühlen, was aber nicht funktionieren kann. Weil wenn es ein Gefühl ist, was aus einer anderen Zeit kommt, dann macht es keinen Sinn, in der Gegenwart zu sagen, ja, red da doch möglichst viel drüber, was du da für ein Gefühl hast. Oder das Gefühl ausreichend oder so. Ne?
Ja. Ist auch deutlich geworden. Wahrscheinlich geht's oft bei den nicht stimmigen Gefühlen geht's nicht darum, die nicht wahrzunehmen. Ich glaube, es gibt ganz viel. Also, ich könnte mir zum Beispiel auch, was weiß ich, einen aggressiven Arbeitskollegen, aggressiven Chef vorstellen, sozusagen, der den ganzen Tag nur schlimme Dinge tut, seine Kollegen beleidigt und seine Mitarbeiter ungerecht kritisiert, der würde man darauf ansprechen und sagen, ich bin da wütend, das ist mein ehrliches Gefühl und ich lasse es jetzt raus, weil es ist echt, das ist stimmig, aber unter Umständen ist es eben nicht stimmig.
Es kommt auch, das ist ja das Ungerechte, was dann erlebt wird, das stammt vielleicht auch aus einer anderen Zeit, dann, ne? Diese Aggression, der Umgang mit Menschen dann.
Ja, es kann aus einer anderen Zeit kommen, oder was oft auch passiert ist, dass es ein anderes Gefühl tarnt, überdeckt.
Ja, vielleicht Unsicherheit oder genau, richtig. Ja, genau.
Ja, ne? Also das Minderwertigkeitsgefühl beispielsweise wird oft durch die Aggression überdeckt, oder das Schamgefühl oder die Ohnmacht wird auch oft durch die Aggression überdeckt. Ne? So. Und da wäre jetzt so ein weiteres Prinzip von emotionsorientierter Arbeit. Eine Veränderung ist nur dann möglich, wenn ich an dem Gefühl arbeite, worum es wirklich geht. Mhm. Also wenn ich an dem wahren Gefühl arbeite.
Ja. Ja.
Und das haben wir lange nicht kapiert. Ich habe das auch, ich habe noch Selbsterfahrungskurse gemacht, wo es hieß, Wut tut gut. Ja. Zeit in der paartherapeutischen Arbeit, ne, da war das sehr en vogue, ne? Und dann jeder Therapeut kaufte sich Buttercast, das sind so Schaumstoffschläger und dann ging da die Prügeleien los und so, ja. Weil man dachte, wenn da eine Wut in einem drin ist, dann muss die Wut raus und anschließend wird was anderes dahinter sichtbar. Okay. Stimmt aber nicht.
Weil es um die Wut gar nicht geht, weil es für was anderes steht.
Ja, weil es um die Wut gar nicht geht. Genau.
Also ein wichtiger Hinweis, dass das natürlich auch was maskieren kann. Ne? Ja, genau. Und dass so die klassischen Sachen, du hast sie ja genannt, ne? So Selbstunsicherheit, Ohnmacht, Selbstwert, ne? Dass diese Sachen vielleicht dann auch durch sowas getarnt werden. Und dann ist es umso wichtiger zu verstehen, welches Gefühl wirklich dahinter steht, wenn es dann zu einem Problem führt. Ne? Also das im Leben.
Ja. Und das muss sehr gut innerlich erforscht werden, dass man das rausfindet. Ne? Und wenn man dann weiß, um welches Gefühl es wirklich geht, dann kann man damit arbeiten.
Ja.
Aber das ist natürlich nicht leicht, weil die Gefühle, die durch die Wut getarnt werden, die sind ja noch unangenehmer als die Wut. Ich meine, wer will Ohnmacht fühlen oder wer will Verzweiflung und Minderwertigkeit fühlen? Also da haben wir ja keine Lust drauf, oder? Also, das heißt, das ist auch therapeutisch herausfordernd, diese Wahrnehmungsprozesse zu ermöglichen und zu vertiefen dann mit Klienten, ne?
Mach doch mal ein Beispiel, was gibt es denn für therapeutische Techniken, um diese Maskierung, also das eine war das mit der Zeitreise, das habe ich verstanden. Mhm. Und da kann man vielleicht durch so eine Imaginationsübung hinkommen. Aber wie ist das mit dem Maskierten? Wie kann man das rausfinden, sage ich mal, wenn jetzt da viele Menschen werden ja dann sagen, ja, Wut ist gut, das ist meine echte Wut, ich habe den jetzt kritisiert und von Koffer gehabt, weil es war wirklich schlechte Arbeit, das ist so wie kommt man dahinter, dass das für was anderes steht? Das ist so, braucht man wahrscheinlich sehr differenzierte therapeutische Techniken, um da vielleicht auch eine besondere Vertrauensbeziehung zu den Menschen, mit dem man die Therapie.
Ja, natürlich, aber die Muster sind schon sehr ähnlich. Okay. Also wir Menschen sind ja nicht so originell, wie wir glauben.
Das ist wahrscheinlich auch eine Grundregel. Wir Menschen sind nicht so originell, wie wir glauben. Das ist schon mal gut. Das macht vieles leichter.
Ja, ne? Also zum Beispiel bei der Emotion Wut ist es so, 90% der Wut, die wir haben, ist nicht adäquat. Also ergibt sich nicht aus der gegenwärtigen Situation. Ich meine, Wut ist eine Emotion, die stimmigerweise auftaucht, wenn ich bedroht werde. Ja, also das muss jetzt nicht bedeuten, dass jemand mit dem Messer vor mir steht. Das kann auch sein, dass ich irgendwie beschimpft werde, also verbal irgendwas, ja. Aber wenn jemand meine Grenze überschreitet, wenn eine Gefahr besteht, ja, so, dann ist Wut eine in mir angelegte Emotion, die der Grenzsetzung dient. Bis hierhin und nicht weiter. Das machst du mit mir nicht. So. Aber die allermeisten Ärgersituationen, die wir haben, sind nicht von dieser Kategorie. Also, ich meine, wenn wir uns angucken, ne, also, wo findet zum Beispiel Ärger statt? In der Partnerschaft beispielsweise. Ja, so, Paarkonflikte, ne? Ja, das ist der geliebteste Mensch unseres Lebens womöglich, mit dem wir uns da über diese berühmte Zahnpastatube oder irgendwas Banales streiten oder so, ne? So, und da sieht man schon, es geht nicht wirklich um die Wut. Also,
oder auch es ist natürlich alles ein bisschen. Im Straßenverkehr haben wir das ja auch, ne? Also was da an Wut abgeht, ne, da geht es in der Regel auch nicht um echte Bedrohung, wenn jemand bei Grün nicht schnell genug anfährt oder was weiß ich nicht, ne? Also da erlebt man auch, dass das eher unpassend ist. Ne? Das ist auch völlig irrational, das bringt auch nichts. Ne?
Oder die Wut auf die Gegenstände. Also ich habe heute meinen Staubsauger verflucht, dass der plötzlich einfach umgefallen ist. Ich habe ihn dahin gestellt, dann fällt dem nichts anderes ein, als plötzlich umzukippen, dann muss ich das blöde Ding aufheben, dann muss ich
Ja. Das musst du jetzt erstmal beschimpfen.
Böser Staubsauger.
Ja, solange du ihn nur beschimpft, hast du nicht kurz eingeschlagen.
Ja, ja. Nee, ich wollte das ja nur deutlich machen. Ja. Also wenn man dieses Prinzip für sich, wenn man dieses Prinzip sieht, ich sage jetzt mal 90%, ich weiß ja auch nicht, ja. Ich bin ja kein Wissenschaftler, wie viel Prozent, aber der allergrößte Teil der Wutsituation, ja. Der Wutempfindungen, die wir haben, sind nicht adäquat, stimmig in der gegenwärtigen Situation, sondern haben was mit was anderem zu tun. Das bedeutet, wenn einem eine Wutsituation geschildert wird, natürlich prüft man dann, ist das adäquat oder nicht adäquat, aber man weiß im Hinterkopf schon, das kann gut sein, dass da was anderes am Werke ist, ne? Und auch die Gefühle, die dann da drunter sind, die sind ja auch nicht so originell. Weil das ist auch wieder, das ist oft eben, das ist Angst, ja, ganz oft wird aus Angst wird Wut. Wenn meine Hündin Angst hat, dann geht die in die Attacke. Ja, und eine das haben wir Menschen ja.
Wie? Eine Angstbeißerin.
Ja, nee, das ist sie noch nicht mal, aber das kann natürlich passieren, ne? Ja, also dann wäre Angst dahinter, ja. Mhm. Eben Ohnmacht, habe ich schon gesagt, weil ne, Ohnmacht ist total aversiv, ne? Scham, Minderwertigkeit ist oft dahinter, ja. Traurigkeit kann dahinter sein. Also, ne, da hat man eigentlich ziemlich schnell einen großen Teil des Korbes sozusagen schon auf dem Schirm, wenn man so jetzt mit diesem Suchalgorithmus da hinguckt. Ne? Mhm. Ja. Aber vielleicht gerade zwei Sätze noch, weil wir haben ja vorhin auch so über Gefühle im Sozialpsychiatriebereich gesprochen und so, ne? Und wenn man sich das jetzt so genauer anguckt, diese verschiedenen Gefühlsvarianten und so, da sieht man natürlich auch, dass das zum Beispiel in der psychiatrischen Arbeit oft sehr schwer umzusetzen ist. Also, ne, im stationären Bereich beispielsweise, wie sollte man an diesen Themen so schnell, so tief arbeiten können? Das ist natürlich einfach schwierig. Wenn ich jetzt im betreuten Einzelwohnen arbeite und ich begleite jemanden viele Jahre womöglich und ich sehe den einmal in der Woche, dann sind natürlich andere Sachen möglich. Aber jetzt so in nicht wenigen Settings der klassischen Psychiatrie ist das tatsächlich schwierig auch. Ne?
Kann aber auch vorteilhaft sein, weil viele Dinge manifestieren sich zum Beispiel in so einer Tagesklinik. Also es kann... Also man sieht auch Dinge, also diese Situationen kann man da zum Beispiel live miterleben, während sozusagen in so einem klassischen Psychotherapie-Setting, wo man den Menschen nur einmal in der Woche sieht, kann man sich nur das berichten lassen. Aber in der Tagesklinik, in der Psychiatrie kann man die Sachen ja auch direkt miterleben, hat konkrete Situationen mit anderen Patienten oder mit dem Pflegepersonal, was dann Gegenstand der Therapie werden kann.
Gut, dann musst du aber den Raum haben, das einzeln nachzubesprechen, sage ich mal. Und das hast du halt oft in diesen Settings nicht.
Ne? Also das Akutsetting nicht, aber eben, Tagesklinik kann man, denke ich, schon vieles verwirklichen.
Also es gibt einen riesen Vorteil von solchen Settings, woraus man eigentlich ableiten sollte, dass man in diesen Settings auch mehr mit Gefühlen arbeiten sollte. Der riesen Vorteil ist, die Gefühle sind da.
Ja, und die Situationen, wo die aufgetreten sind, die sind da. Die wie war das denn gestern mit ihrem Mitpatienten oder mit der Pflegekraft oder so?
Ja, oder vor einer halben Stunde, ne? Und ein weiteres Grundprinzip von der Arbeit mit Gefühlen lautet, eine Veränderung von Gefühlen ist nur möglich, wenn das Gefühl in irgendeiner Form auch tatsächlich aktiviert ist. Also wenn wir über ein Gefühl reden, was man irgendwann mal hatte, und sich nur noch so vage daran erinnern kann, da ist keine Veränderung möglich. Wenn das Gefühl da ist, ist es ganz anders. Und der Psychotherapeut, für den Psychotherapeuten ist das irre schwierig, weil du hast meistens die Situation, die Gefühle nicht aktuell in der gegenwärtigen Situation. Manchmal doch. Es kann ja auch sein, der Klient kommt, setzt sich hin und bricht in Tränen aus und du hast das Thema sofort da. Aber oft ist das eben auch nicht der Fall. Und du hast die große Herausforderung, dass du nur an den Gefühlen arbeiten kannst, für die der Klient auch ein Bewusstsein hat, also die der auch überhaupt wahrnimmt. Ja, und das ist natürlich in einem anderen Setting, wie in der Tagesklinik zum Beispiel, anders, weil da sind ja noch andere, die die Gefühle wahrnehmen. Ja. Ne? Andere kriegen mit, oh Gott, war der vorhin, der war ja richtig wütend. Ne? So. Und wenn der Klient jetzt in die Psychotherapie kommt und der hat vielleicht von sich die Überzeugung, ich bin nie wütend, dann wird er die Wut nicht schildern. Das heißt, du kommst da überhaupt nicht dran als Therapeut. Du hast überhaupt keine Chance, weil es eben immer nur um das Material geht, wo eine, was im bewusstseinsfähigen Bereich schon ist. Ne? Deshalb in meinen Seminaren und so, ich sage immer wieder, Leute, ne, verlasst euch nicht nur auf den Psychotherapeuten, sondern nutzt die Möglichkeiten der therapeutischeren Arbeit auch in sozialpsychiatrischen Kontexten aus, soweit sie möglich sind.
Ja, klar. Aber ich finde es spannend, was gerade so schön beschrieben. Also mir ist vor wenigen Tagen wirklich vor der Nase die ICE-Tür für eine wichtige Verbindung, das hat mich also 75 Minuten gekostet, ist vor meiner Nase zugegangen. Ich habe das Augenweiß des Zugbegleiters und seine Mimik noch gesehen. Und ich freue mich immer, dass ich so gut reguliert bin, dass ich also nicht gegen den Zug getreten habe. Also ich war wirklich wütend, aber das hat das richtig aktiviert, als du das erzählt hast. Eigentlich war ich traurig. Ja, ich war traurig, dass ich 75 Minuten verloren habe, wegen 10 Sekunden Umstieg. Ja, also mein eigentlicher Impuls, wie gesagt, ich habe es nicht getan, weil ich auch nicht irgendwie Ärger haben will. Am liebsten hätte ich natürlich gegen diesen Zug getreten. Ja, so, das, aber da sieht man, wie die Wut eigentlich das ist, was als erstes auch bei mir dann kommt, sag ich mal. Aber wenn wir darüber sprechen, also A, merke ich, dass das mich aktiviert. Ja, ich spüre das wieder, wie das war. Aber in Wirklichkeit war das eigentlich Trauer. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen, ich war traurig, weil ich einfach, es hat nicht gereicht, ich bin gerannt und es war auch nicht meine Schuld, es war der Zug vorher, der zu spät war. Und eigentlich war es nur traurig, dass ich wegen dieser 15 Sekunden, 75 Minuten länger unterwegs bin. Ne? So, ja.
Das ist so eine Kette, die so bei Menschen, wenn was nicht funktioniert, wird man, ich werde immer wütend. Also, ja. Wenn ich im Heimwerk, im Haus war und es klappt nicht, dann könnte ich draufhauen. Ja. Und es ist auch, also hat was nicht geklappt, sozusagen, ja. Geht bei der Nase weg.
Ja, eigentlich ist man traurig oder enttäuscht oder ist schade.
Ja. Aber die meisten Menschen werden wütend, also ja. Wenn sowas einfach nicht funktioniert.
In diesem Moment schadet ja nicht meinem Leben. Also ich sag mal, ne, also das heißt, ich habe ja nicht gegen den Zug getreten, ich wurde nicht von der Bahnpolizei abgeholt und habe jetzt irgendwie Probleme, sondern ne, da, aber es gibt ja Menschen, die dann vielleicht auch wirklich das nicht mehr denn so reguliert bekommen, ne, toi toi toi, und dann wirklich vielleicht irgendwie noch sich unangemessener verhalten und das nicht verstehen, ne, also was dahinter liegt. Ne. Und,
das ist ja noch so halbwegs stimmig. Das hat, ja. Also irgendein Mist ist passiert, man wird wütend. Ich meine, das würde ich sagen.
Ja. Aber eigentlich ist man wahrscheinlich eher traurig.
Ja, also
das, weil es ist nicht lebensbedrohlich.
Wären ja jetzt Impulskontrollstörungen, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja.
Ne?
Klar. Ja.
Da sind immer diese verletzlicheren Gefühle darunter, die wir da vorhin schon so kurz uns angeguckt haben.
Ja.
So, aber die müssen ja abgewehrt werden. Die sind ja aus irgendeinem Grunde bedrohlich. Die Wut ist noch verlockender, attraktiver, weil die Wut ist ja dieses Kraftvolle, da bin ich in meinem Saft und da bin ich auch im Recht und so. Also das hat schon eine hohe Attraktivität, anstatt Mensch, eigentlich könnte ich heulen, dass ich jetzt hier 45 Minuten auf dem Bahnhof
hocke. 75!
75 Minuten auf dem Bahnhof hocke und dann irgendwie so spät nach Hause komme oder wo ich hin will und ist das eigentlich traurig so. Ja. Und das ist halt nicht so einfach, da jetzt dann den Zugang zu finden.
Ja, jetzt haben wir ja einiges erfahren, was vielleicht für dich, Andreas Pfeiffer, neu war, für mich auch. Also es sind ja vielleicht beide so Menschen, die sicher auch noch in der kognitiven Welle verhaftet sind. So ganz sind wir noch nicht in der emotionalen Welle angekommen. Das ist neu für uns, das ist sehr interessant.
So habe ich noch nie über meine Gefühle nachgedacht. Also du hast uns auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Und das ist auch eher das, was wir mit unserem Podcast wollen.
Ja.
Wir wollen ja eigentlich gar nicht großartig jetzt Fortbildung oder Wissen vermitteln, sondern eigentlich im Wesentlichen ja anregen, darüber nachzudenken und sich auch weiter zu informieren.
Genau. Deswegen die Frage an dich, Andreas Knuff. Was können Hörer machen, die jetzt hier mehr erfahren wollen? Hörer, die vielleicht selber an sich therapeutisch arbeiten wollen und oder auch therapeutisch arbeitende Hörer. die selbst Therapeuten sind und vielleicht sich in ihrer therapeutischen Arbeit verstärkt dem Thema Gefühle zuwenden wollen? Was haben die für Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten?
Also jetzt für Psychotherapeuten gibt es sehr viel Weiterbildungsmöglichkeiten mittlerweile. Ich persönlich finde diese emotionsfokussierte Therapie EFT finde ich sehr empfehlenswert, weil das ist eine sehr strukturierte Methode, die wirklich auf Gefühle fokussiert, die ein sehr klares Konzept hat, was ich auch finde, was gut vermittelbar ist, was eingängig ist, wo man auch mit arbeiten kann, ohne irgendwie 200 Stunden Ausbildung oder so gemacht zu haben. Also da ist schon wirklich, wirklich, wirklich viel da. Mhm. Im Psychiatriebereich finde ich das noch ein bisschen magerer. Also man kann sicherlich weiterhin die DBT-Sachen empfehlen, finde ich, ne? Und wir haben versucht, so ein kleines Curriculum aufzubauen, hier beim Fortbildungsinstitut hier in Konstanz, Seeseminare heißt das, haben wir versucht, so ein kleines Fortbildungskurriculum speziell für die Arbeit mit Gefühlen im sozialpsychiatrischen Kontext.
Okay, das ist sehr interessant.
Ja, also nicht für ein für klassische psychotherapeutische Situation, sondern wie arbeite ich mit Gefühlen in verschiedensten sozialpsychiatrischen Settings, in einem Wohnheim, in einer Beratungsstelle, im betreuten Wohnen, ja. Auch im Team, wie schaffe ich es in einer Institution eine Atmosphäre zu kreieren, wo Emotionen mehr Raum haben oder eine heilsame Atmosphäre in Bezug auf Emotionen herrscht, eine möglichst angstarme Atmosphäre zum Beispiel herrscht. Also das haben wir jetzt eben speziell für diesen Bereich versucht zu entwickeln. Und wenn man will, kann man auch Bücher von mir lesen. Es gibt im Psychiatrieverlag ist ein Buch erschienen, Umgang mit Gefühlen in der psychiatrischen Arbeit. Das ist so, glaube ich, das, was so am spezifischsten für den Psychiatriebereich, auf die Arbeit im Psychiatriebereich vorbereitet. Und es gibt dann verschiedene andere Bücher, Nix wie Fühlen ist ein Buch, was einerseits für Fachleute ist und Handlungsstrategien vermittelt, aber auch so einen Selbstreflexionsanteil und Selbstfühlanteil enthält.
Kurze Frage, was du zuerst gesagt hast, das Seminar, die Seminare, die ihr da macht, das sind Online-Seminare oder Präsenzseminare?
Also das sind teilweise Online-Seminare, teilweise Präsenzseminare. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit unseren, wir nennen das Kurzwebinare. Kurzwebinare sind anderthalbstündige Webinare. Wir sagen Fortbildung in den Arbeitsalltag integriert. Mhm. Wir machen da zum Beispiel jetzt im Herbst 2023 eine Reihe speziell zum Thema Ängste, weil Angst natürlich die am häufigst vorkommendste Emotion ist. In der Sozialpsychiatrie vergeht wahrscheinlich kein Tag, wo man sich nicht in irgendeiner Form mit dem Thema Angst beschäftigt und Vermeidungsverhalten und Rückzugsverhalten und so. Und wir machen da Kurzwebinare, anderthalb Stunden, ist nachmittags, und eben so fortlaufend, also alle 14 Tage oder alle 3 Wochen. Und das ist trialogisch, also da sind auch Betroffene und Angehörige dabei. Und wir machen diese Fortbildungen, wir laden auch die Teams für die Fortbildung ein. Mhm. Weil ich mache seit über 20 Jahren Fortbildung und ich frage mich seit 20 Jahren, wie kriegt man die Fortbildung mehr in die Teams rein und nicht nur zu den einzelnen Mitarbeitenden? Weil zu viel Mitarbeitende gehen auf eine Fortbildung, finden das total spannend, versuchen das dann ans Team weiterzugeben und umzusetzen und dann scheitern sie halt. Oder es wird schwierig halt. Ne? So. Und die Lösung hat sich jetzt ergeben, wie kommt die Fortbildung zu den Teams, nämlich durch die verschiedenen Online-Möglichkeiten. Wir haben da jetzt bei diesen Kurzwebinaren ganze Teams zusammensitzen. Oder wir hatten jetzt bei einer Webinarreihe ein Team zusammen mit einer Klientengruppe. Die saßen mit 20 Leuten, saßen die vorm Bildschirm und haben da an der Fortbildung teilgenommen und anschließend sich noch ausgetauscht. Also da gelingt Trialogisierung von Wissensvermittlung und Teamqualifizierung. Da sind wir ganz glücklich, dass wir da so So, wir experimentieren da sehr viel mit gerade.
Ja, super. Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein. Genau. Also, dass man das gut finden kann, weil ich finde es jetzt toll, dass du es nochmal auch erwähnt hast. Es ist ja quasi trialogisch. Das heißt, auch unsere Hörerschaft ist ja, unsere Zuhörerinnen sind ja sehr breit. Das sind auch tatsächlich, das ist auch trialogisch. Das sind ja Angehörige. Das sind Menschen, die von einer psychischen Krise oder Erkrankung betroffen sind. Das sind professionelle Kolleginnen und Kollegen, Menschen in Ausbildung. Da haben wir also eine relativ breite Zuhörerschaft. Das heißt, alle können theoretisch, das ist jetzt nicht auf nur Psychotherapie beschränkt, sondern alle können tatsächlich auch sich zu diesem Thema fort weiterbilden, auseinandersetzen. Das ist keine Riesennummer. Es gibt kleine, kurze Dinge dazu und es gibt auch Bücher, die sich an alle richten und da mehr Zugang zu den Gefühlen, den eigenen und in der Therapie ermöglichen sollen.
Klingt schon mal kein exklusiver Club.
Ja, genau.
Das ist kein rein. Wenn ich noch einen kurzen Hinweis geben dürfte, ich arbeite gerade mit einer Gruppe von Psychologiestudierenden hier von der Universität Konstanz an einem Fortbildungsvideoprojekt. Da machen wir Fortbildungen für Fachleute, aber auch Weiterqualifizierung, Lernen für Betroffene und Angehörige mit Videos, die wir vorab produzieren. Das heißt Mindemy. Die Mind Academy findet man auch im Internet unter mindemy.de. Und das wendet sich auch an ein trialogisches Publikum. Da gibt es zum Beispiel auch wieder so einen 1,5-Stunden-Kurs zum Thema Umgang mit Scham und Selbststigmatisierung. Ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema neben den Ängsten im Sozialpsychiatriebereich. Ne? Oder auch noch vielen verschiedenen anderen. Und ich bin ganz begeistert von der Begeisterungsfähigkeit der Psychologiestudierenden, die sich mit so viel Lust da drauf stürzen und wir da so zusammen diese Fortbildung und Lerneinheiten.
Kann man so sagen, die haben sich auch vorgeschlagen, ne? Die haben uns ja angeschrieben und haben gesagt, mach doch mal was mit Andreas Knopf.
Die haben sich bei euch gemeldet.
So ist es gekommen. Also einer deiner begeisterten Studierenden hat sich quasi an uns gemeldet und hat gesagt, ach, müsst ihr was machen, fragt den mal, das ist gut. Schön.
Aber das Mindemy kommt auch in die Shownotes.
Das packen wir auch in die Shownotes. Ja. Super, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch ganz herzlichen Dank, dass jemand dich vorgeschlagen hat. Ist wahrscheinlich jetzt auch unter den Zuhörerinnen. Und wir auch ein bisschen am Ende auch nochmal, das finde ich wichtig, nochmal ein paar Tipps gegeben haben, wie man sich, egal in welcher Rolle oder in welcher Situation, diesem Thema nochmal weiter nähern kann. Weil ich finde, mich hat es angesprochen, mehr darüber nachzudenken. Und das ist die eigentliche Idee des Podcasts und der Sache vielleicht auch nochmal das mit sich zu tragen und vielleicht auch nochmal zu fundieren, weiter auszubauen für sich selber und auch vor allen Dingen natürlich für die psychiatrischen Angebote oder die psychotherapeutischen Angebote, für die Versorgungsangebote. Eine tolle Sache. Ganz herzlichen Dank an dich, dass du es so begeistert und so ein paar wichtige Botschaften waren ja auch schon im Podcast drin. Also das dass wir gar nicht so kompliziert sind, wie wir denken. Das finde ich immer schon mal sehr entlastend. Das ist eine gute Botschaft. Und ganz herzlichen Dank an dich.
Ja, ich danke auch für die Einladung. Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht.
Super. Uns auch. Ja, das war unsere 31. Folge. Und wenn dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn du ihn abonnierst. So verpasst du auch keine der neuen Folgen. Die nächsten Folgen werden sich ja um viele der Themen auch drehen, die Andreas auch genannt hat. CBES, DBT, Schematherapie, das haben wir alles am Zettel, da haben wir auch Menschen zu. Nur noch nicht für die tiefen psychologisch orientierten Verfahren. Also hoffen wir, dass sich da jemand traut. Also ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind uns wie immer fast schon sicher, dass wir Denkanstöße mit unserer Podcast-Folge gegeben haben. Und packen noch was in die Shownotes. Und ich glaube, dann kann man sich dem eigenen Gefühlen oder dem Thema Gefühle jetzt danach nochmal
Schritt nähern.
Genau. Schritt nähern. Ja. Super. Dankeschön.
Tschüss, Andreas.
Tschüss.